Zwei Dinge vorweg. Ich will mich bessern, die Zeit nicht mehr überziehen, damit Sie nicht in Druck kommen und noch Zeit bleibt zum Gespräch. Das Zweite ist eine Korrektur von Äußerungen von mir heute Morgen im Blick auf Schwester Barbara. Schwester Barbara war bei keinem rundfunkhomiletischen Seminar dabei und hat trotzdem, das was ich hier sage ich jetzt, und hat trotzdem gute Ansprachen geliefert. Da hatte sich bei mir etwas in eine verkehrte Schublade reingebracht. Sie war also bei keinem rundfunkhomiletischen Seminar dabei, hat aber doch Beiträge für den ERF geliefert. Das einmal zum Abhaken für mich, dass ich keine Lasten weiterzutragen habe. Ja, zurück zu dem, was ich versuchte vorhin rüberzubringen. Ich habe mich da und dort in Exkursen ein bisschen, so dass ich nicht all das brachte, was notwendig, aber ich hoffe, dass Sie durch die zwei, sind zwei Blätter, die Sie jetzt bekommen, dass Sie da eines nachlesen und nacharbeiten können. Offen wieder bitte, vielleicht wieder so eine erste Runde für Verstehensfragen, dass etwas nicht verkehrt drüben angekommen ist bei Ihnen. Und wenn das nicht da ist, dann gleich zu Beiträgen zu dieser Thematik, zu Fragen, Ergänzungen. Bitte. Ja. Die Frage war also, wie Transzendenz und Immanenz zum Kreuz stehen. Immanenz ist also das, was auf der Beziehungsebene der Menschen geschieht, wo man sich auch, wenn man aneinander schuldig geworden ist, vergibt, sind die Bezüge im menschlichen Bereich. Die Transzendenz ist das, wo Gott einwirkt von außen. Er kommt zu uns in Jesus, wo er einwirkt auf unser Leben. Und im Bild hatte ich dann gesagt, wo Immanenz und Transzendenz sich schneiden, gibt es das Kreuz. Erkenne ich plötzlich, dass Schuld eigentlich Schuld an Gott und damit Sünde ist. Wenn ich aber nur im immanenten, im zwischenmenschlichen Bereich stehen bleibe, bleibe ich im letzten Ende nur in der Schuldverflochtenheit. Erkenne aber nicht, dass ich eigentlich, ich bleibe in meiner Selbstständigkeit, Eigenwilligkeit stecken. Aber dort, wo ich dann sehe, nicht wie ich es versuchte, der Mensch an sich, sondern plötzlich erkenne, ich stehe ja vor Gott. Dann entsteht dieser Schnittpunkt, der dann wirklich, dann wird, es war ein Bild, dann entsteht plötzlich das Kreuz. Dann kommen da die ganzen Phänomene, ich bin an Gott schuldig geworden. Das Ganze dessen, dass Gott meine Schuld in Jesus auf sich nimmt. An solchen, das ist wenigstens meine Erfahrung, bei einem gewissen Bereich von Menschen kann man durch solche Bilder ihnen ein Stück Verstehenshilfe dieses Geheimnisses. Sie hat, mit dem Verstand ist dieses Geheimnis nur bis zu einer Grenze fassbar. Dann kommt es auch, wo aus dieser objektiven Heilstatsache dann eben über die subjektive Erfahrung zum Erfahrungsbereich kommt. Kann ein bisschen helfen? Prima, danke. Ja.
Dass es auch bis dahin kommen kann, dass es auch Angst vor dem Tod gibt. Also ich habe das auch persönlich erlebt, dass jetzt Menschen, die im Glauben gestanden haben, das Leben lang aber durch die äußere Not, vielleicht auch noch Medikamente, aber dass dieses, der äußere Schmerz, der Zustand so ist, dass es auch ein Himmel werden gibt.
Ja, danke, da bin ich froh und da, dass Sie das so sagen. Also Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod, dass der kreatürliche Schmerz und das, was da alles im seelischen Bereich und dergleichen vonstatten geht, auch dahin führen kann, dass es zur Angst vor dem Tod kommt. Ich wiederhole das, weil man in anderen Räumen auch mithört. Mir hat hier geholfen, es gibt ein im Buch vom verstorbenen Pfarrer Heimbucher, wie heißt es schnell, dieses mit dem grünen Einband, da gibt es einen Bericht über den Erweckungsprediger Völkening aus dem Sauerland oben. Solche Beiträge können einem helfen, dann im seelsorgerlichen Umgang auch mit solchen Menschen. Dieser Mann, durch den viele Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen sind, der hat immer wieder Phasen gehabt, wo er und seine Frau, merkte das schon, wenn er morgens dann ins Zimmer kam, wo er begonnen hat, aufgrund auch von Depression zu fragen, ob er selbst überhaupt gerettet ist. Die Anfechtungen wurden so massiv für ihn, dass er zweifelte, ob er den Tod sehen würde oder nicht, jetzt vom Theologischen her. Und dann hat, und das finde ich dann fein, dann hat seine Frau, weil sie ihn gar nicht anders zu trösten vermochte, zu ihm gesagt, wenn du in die Hölle kommst, dann ist Christus bei dir in der Hölle. Und das hat gehakt bei ihm. Das hat gehakt bei ihm, dass er eben dann immer wieder, die Anfechtung blieb nicht aus, die kam immer wieder, aber dass er sich dann durch diesen Ausspruch selbst getröstet hat. Gerade was Sie geschildert haben, dieses Erleben habe ich eben im Familienkreis in allernächster Nähe erlebt, erlitten, und da heraus ist diese Auseinandersetzung auch entstanden. Vielen Dank für den Hinweis. Haben Sie weitere Fragen, Unklarheiten, Unsicherheiten oder wo, bitte? Wenn Sie nicht zur Seelsorge gehen. Also die Frage ist, welchen Stellenwert soll Seelsorge in meinem Leben haben? Und die nachgesetzte Frage, stimmt etwas nicht, wenn ich nicht zur Seelsorge gehe? Sie, ich darf nochmal zurückfragen. Der zweite Satz tut die erste Frage interpretieren. Nicht im Blick auf Ihren Dienst, auf Ihre welchen Wert, ob Sie zur Seelsorge berufen sind oder zur Diakonie, sondern der zweite Satz, wenn Sie nicht zur Seelsorge gehen. Ich glaube, ich kenne Sie nicht, das muss ich jetzt vorweg schicken. Und was ich, wenn ich jemanden nicht kenne, ist es zunächst einmal, muss man vorsichtig sein. Grundsätzlich möchte ich sagen, es gibt in dem Sinne kein statisch feststehendes Muss zur Seelsorge. Wir müssten den Begriff Seelsorge jetzt noch einmal definieren, aber Sie werden dann oder Sie könnten sehr schnell feststellen, dass Seelsorge eigentlich für Ihr geistliches Wachstum eine Profilierung sein könnte, es sei denn, Sie haben nur die Definition des Begriffes Seelsorge ist vielleicht umstritten, es sei denn, Sie haben Menschen Ihres Vertrauens, mit denen Sie über Fragen Ihres Lebens, auch Ihres Glaubenslebens, im Austausch sind. Wenn Sie, das gibt es in den seltensten Fällen, aber es gibt es, wenn Sie im Alleingang Ihr Leben gestalten, Sie könnten sich wahrscheinlich manche Schwierigkeiten, Probleme oder Fragen erleichtern, wenn Sie Menschen Ihres Vertrauens haben, die, mit denen Sie in Gedankenaustausch stehen können, als ein Stück Vorstufe zunächst einmal. Die Frage stellt sich, wo nehmen Sie Vergebung in Anspruch? Da kann man sagen, das mache ich zwischen meinem Herrn und mir, oder ich mache es im sakramentalen Bereich bei Abendmahl und Beichte. Ich nehme den Zuspruch, je nach Liturgie, nehme ich ernst, der hier rüberkommt. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass Seelsorge, ich will es mal wegnehmen von dem Muss, dass Seelsorge ein gnädiges, heilsames Angebot unseres Herrn ist. Denn die ganzen, es gab mal eine Phase in meinem Leben, ich bin nun im 23. Jahr beim Evangeliumsrundfunk, wo ich mich gefragt habe, ist Briefseelsorge denn überhaupt biblisch? Bis ich dann, da hat mir der Herr ganz lieb geholfen, indem er gesagt hat, guck mal in die neutestamentlichen Briefe. So, dass es eigentlich, die ganzen neutestamentlichen Briefe sind ja alle Seelsorge, so dass ich fast dahin kommen möchte und sagen möchte, es gibt fast kein zu Rande kommen ohne den Austausch mit Geschwistern. Und das kann man jetzt, denn eine Kohle verglüht ganz schnell. Das kann man jetzt unterschiedlich differenzieren. Das hängt mit der Persönlichkeit eines Menschen zusammen. Das hängt mit vielleicht Ängsten, dass er sich nicht anvertrauen will. Es gibt aber auch von der Struktur eines Menschen her, dass er vielleicht nicht so sehr das Gespräch mit dem anderen braucht, aber ich hätte ein bisschen meine Schwierigkeiten, um das mal so zu sagen. Ich würde es dann von der anderen Ebene her sehen, dass es ein gnädiges Angebot ist Gottes, dass sie im Vertrauen, im Glauben, im Tun seines Wortes reifen können. Es sei denn, sie leben in einer Lebensgemeinschaft, wo schon eigentlich im selbstverständlichen Miteinander des Tages so etwas konkret geübt wird, sodass gar nicht so der Begriff herauskommen muss, sondern dass die Arbeitsgemeinschaft, Lebensgemeinschaft schon das prägt. Aber grundsätzlich, ich will es mal, und das sage ich nun pointiert, ich will es mal so sagen, ein Mensch, der Seelsorge tut, kann nicht ohne Seelsorge sein. Das behaupte ich also. Ein Mensch, der Seelsorge übt, sollte, ich will das kann, sollte nicht ohne eigene Seelsorge sein. Bitte.
Ich glaube auch, dass es ein gutes Angebot ist und trotzdem manchmal, also man fragt sich ja manchmal auch, wenn man Menschen begegnet, und das ist auch, möchte man sagen, vom Herkommen her und auch möchte man sagen, wo man in Deutschland wohnt und was es auch noch generationsmäßig Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz richtig liegt, aber ich habe den Eindruck, dass früher, also unsere Elterngeneration, ein Schicht war, wo das nicht so wie heute es geübt wird, aber da können die Personen, deren Leben auch schon vollendet sind, ist die aber, wenn man sagen, nicht so dieses persönliche Kante, das persönliche Gespräch, aber selbstverständlich in der Bibel zu Hause waren, das Bibelgespräch, und für viele auch in der Suchtverwaltung, also so um Rat gefragt wurde, wie das nicht so genannt, aber wo ich nicht hätte sagen können, für die hätte ich jetzt einfach was im Leben oder immer mal wieder so ein seelsorgerliches Gespräch selber geführt, aber sie wächst aus der Bibel heraus.
Ja, und als die Frage ist, ob vielleicht Generationen vor uns in einer anderen Form Seelsorge erlebt haben, als es heute, wenn man den Begriff Seelsorge hört, zentriert ist auf das individuelle Einzelgespräch. Haben Sie ganz gewiss recht. Aber es ist vielschichtig, wie Sie es ja auch angedeutet haben. Ich will einmal zu den Ausführungen von heute Morgen, wo ich über die Eheproblematik gesprochen habe, etwas sagen, was vielleicht im ersten Augenblick wesensfremd erscheint in dem Zusammenhang, aber es ist nicht wesensfremd, sondern beleuchtet ein klein wenig das, was Sie eben gesagt haben. Bei diesen Ehekonflikten, wo Menschen also nach 20, 25 Jahren auseinandergehen wollen, ist noch ein Punkt, ein entscheidendes Phänomen. Viele dieser Frauen haben ihre Bedürfnisse ein Leben lang untergebuttert. Selbst die kleinsten Bedürfnisse haben sie unter den Teppich gekehrt. Sie haben es nicht gelernt, ihre Bedürfnisse zu formulieren, sie einzugestehen und sich zuzugestehen. Die erste Phase von Einzelgesprächen besteht oftmals für mich darin, diesen Frauen zu helfen, das ist ein Stück falsche Selbstverleugnung, diesen Frauen zu helfen, zuzugestehen, dass sie eigene Bedürfnisse haben. Sie lebten, das ist ja die Spannung, sie lebten für Mann und Kinder. Und jetzt ist, die Kinder sind aus dem Haus, selbst Fragen bis dahin, sich einmal einen halben Tag zu gönnen, ich fange mal ganz niedrig an, im Blick auf Körperpflege. Mal über etwas mehr hinaus, als man sonst getan hat. Oder sogar sich zu erlauben, sich einmal eine Stunde zurückzuziehen für mich selbst. Und da ist es eben hilfreich. Wir müssen Seelsorge immer im Kontext sehen unserer Zeit, in der wir im Augenblick leben. Da ist also ein Stück von dem, was Sie schon gesagt haben. Es kann sehr gut sein auch, dass in früheren Zeiten Verkündigung weit enger verbunden war mit Seelsorge bereits. Dass unter dem Wort sich bereits Fragen geklärt haben. Also es ist vielschichtig. Auch die Probleme. Schauen Sie, unsere jungen Menschen haben es heute weit, weit schwerer, als wir es hatten und als die Generation vor uns. Die Versuchungen, die heute da sind, die Vielschichtigkeit. Ich habe den Umbruch also noch selbst erlebt, dass wir mit 30, 35, 40, 50 Leuten mit den Fahrrädern unterwegs waren. Froh waren, ein Ziel erreicht zu haben. Genügsam waren im Singen und miteinander. Ja, wenn Sie das heute mit Ausnahmen, gut, das Radfahren wird wieder modern. Also das, auch da merkt man schon wieder einen anderen Trend. Aber diese Spannungsfelder, heute macht die Droge vorm Dorf nicht Halt. Schauen Sie, wir sind im Augenblick, nur um diese Vielschichtigkeit, wir sind im Augenblick dabei, unser Kinderfunkprogramm zu hinterfragen. Bietet unser Kinderfunkprogramm noch das, was ein Kind, ein junger Mensch, ein heranwachsender Mensch von heute, wo ist junge Menschen, ich zeichne jetzt bewusst schwarz-weiß, wo es Kinder, für mich sind es noch Kinder, gibt, die mit 13 Jahren ein Kind bekommen. Kann ich da in diesem Programm nur noch Hörspiele bringen? Wir haben jetzt eine Sendereihe von 3 Programmen gehabt von Gewalt an Kindern. Schwestern, es ist zum Weinen. Es ist zum Weinen, was an Gewalt an Kindern läuft. Nicht nur im sexuellen Bereich, im seelischen Bereich. Wo ist die Maß, wo ist die Ebene einer Form eines Sorgentelefons? Denn oft kommt ja erst, Kinder werden missbraucht vom 12. Jahr. Mit 23 finden sie endlich den Mut, aus dieser Erschütterung auszubrechen und irgendwo sich zu offenbaren. Und es ist nicht mehr heute der böse Mann. Das Umfeld ist heute in allernächster Nähe. Es sind Angehörige, es sind Verwandte. Die ganze Frage des Drogenkonsums, die ganze Frage der Tabletten. Wie viele Kinder gibt es, die bereits abhängig sind von Tabletten? Wie viele Kinder werden abhängig geboren, alkoholabhängig geboren? Weil sie über die Muttermilch der Mutter bereits Alkohol im Blut haben. Durch das Blut bereits. Das erste Schreien ist kein Schreien, weil sie sich nicht wohlfühlen, sondern es ist ein Schreien der Entziehung. Und von daher müssen wir vielschichtig denken, auch im Blick auf Seelsorge, aber weil die Konflikte heute so umfassend sind, kommt man fast nicht mehr, auch in unseren Reihen. Und irgendwo habe ich es heute im Gespräch gesagt, es gibt ja dieses Wort, was mich kränkt, macht mich krank. Und viele fressen diese Dinge in sich hinein. Sie meinen, sie müssten alleine damit fertig werden. Freilich sind da Schamschwellen. Aber selbstverständlich, wer will sich denn bloßstellen? Aber selbstverständlich sind da Schwierigkeiten da. Nicht? Und deswegen sind eben auch menschliche Begegnungsebenen zunächst hilfreich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man am ehesten dieser Frage nachgehen kann, brauche ich Seelsorge oder brauche ich sie nicht, wenn ich Aufrichtigkeit ist wie ein Schlüsselwort. Wenn ich aufrichtig bin, mir gegenüber und Gott gegenüber. Wenn ich also nicht schauspielere, wenn ich auch, ich habe viel Kraft in meinem Leben verloren, indem ich auf jeder anderen Bühne mich angeglichen habe an die Rolle. Heute nicht mehr. Heute bemüht sich der Scherer, der zu sein, der er ist. Und wenn ich da aufrichtig werde, werde ich auch eine Antwort finden, brauche ich diese zentrierte Seelsorge? Hilft mir das, was seelsorgerlich rüberkommt in Bibelstunden, in Gottesdiensten, in Hauskreisen? Aber ich mache die Erfahrung auch in Hauskreisen. Die Hauskreise gehen im Blick auf Heilungsprozesse, haben eine Ausstrahlung, wo man die Lebensprobleme, die Glaubensprobleme dessen, der kommt, ernst nimmt, von der Bibel kommend. Es ist heute noch dieselbe Frage nach dem gnädigen Gott wie zu Luthers Zeiten, heute allerdings über die Lebensbewältigungsfragen. Da sucht man in unserer brutalen, leistungsorientierten, harten, lieblosen Welt, da sucht man einen gnädigen Gott. Und es gibt also, wie gesagt, schon unterschiedliche. Und eins dieser in diesem Potpourri von Seelsorge angeboten, würde ich mal sagen, ist auch das individuelle seelsorgerliche Gespräch, die Ausrichtung des Wortes Gottes, um Turneisen nochmal zu zitieren, an den Einzelnen. Ich würde, weil ich es als eine Chance sehe, ich würde nicht sagen, du musst. Bei einem Seelsorger allerdings oder einem seelsorgerlichen Menschen, der für andere Seelsorger ist, dem würde ich ganz liebevoll ans Herz legen, such selbst Seelsorge. Aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Wer nicht selbst erlebt hat, was es heißt zu beichten, ist so der Gefahr ausgesetzt, hochmütig zu werden. Und meine größten Problemfälle sind die Menschen, die hochmütig auf ihre Demut sind. Die sind aalglatt. Weil in uns ist Spannung. Und selbst in der Seelsorge kann man schuldig werden. Wo werde ich denn, wo erfahre ich meine Entlastungen? Allein, meine Zeit ist rum, allein eins noch angesprochen. Schauen Sie mal, wenn wir dieses Phänomen, das uns die Bibel sagt, nämlich hinter dem Rücken eines Abwesenden, nichts Schlechtes zu sagen, selbst wenn es tausendmal wahr ist. Die Bibel nennt das Afterreden. In Abwesenheit eines anderen etwas Schlechtes über ihn sagen, selbst wenn es tausendmal wahr ist. Wenn wir dieses Phänomen ernst nehmen und je nach individueller Prägung noch vielleicht unsere Zunge schnell ist, im Jakobusbrief heißt es, sei langsam zum Reden und schnell zum Hören. dann bleibt es für einen seelsorgerlichen Menschen. Denn ich kann nicht sagen, Scherer, die sind deine Sünden vergeben. Dann kann die Situation sich heranspitzen, um der Vergebung gewiss zu werden, dass ich den Zuspruch von außen brauche, im Namen Jesu. Uns würde in vielen Arbeitskreisen der Gesprächsstoff ausgehen, wenn wir dieses Gebot beherzigen würden. Es wäre aber vielleicht ein heilsames Schweigen. Von daher, aber vor allen Dingen diese Ebene des Beichtens, da ist der Teufel, setzt da ganz schnell an. Wenn ich diese Erschütterung nicht selbst erlebt habe, selbst wenn ich schon so weit geübt bin, dass ich nicht sichtbar die Hände über dem Kopf zusammenschlage, aber dass Gott mich auch lehrt, dass ich sie nicht in Gedanken über dem Kopf zusammenschlage, im Blick auf das, was der andere mir anvertraut. Denn ich stehe mit dem, der bei mir sich ausspricht, auf derselben Stufe, keine Stufe höher. Was siehst du denn Splitter und wirst des Balkens nicht gewahr? Das gehört damit hinein. Sodass ich, wie gesagt, als Ermutigung, nicht als Druck, immer als Ermutigung, alle Angebote, auch die Anweisung Jakobus 5 ist ein Angebot, kein Druck. Anweisungen, Hilfen, heilsames Leben zu praktizieren. Deswegen werde ich für einen seelsorgerlichen Menschen oder für einen Menschen, der Seelsorge übt, wo man sich ihm anvertraut, auf jeden Fall im Sinne von, ich sage das jetzt mal ein Stückchen ungeschützt, im Sinne von psychischer Hygiene, von seelischer Hygiene, ihn ermutigen und anraten, das immer wieder zu tun. Das kann in einer Gemeinde, in einer Zweierschaft, das kann auch geschehen. Es gibt auch das muss man ehrlich sagen, es gibt auch Brüder oder Schwestern, die mich nur bis zu einer Grenze verstehen. Wenn dieser Bruder, diese Schwester mich dann aushalten kann in meinem Schuldbekennen, wohl gut. Wenn ich weiß, ich überfordere ihn, soll ich ihn nicht damit belasten. Das würde aber umgekehrt sofort auch heißen, finden Sie den Mut bitte, so wie ich heute Morgen mit meinem Höhenblickbeispiel erzählte, finden Sie zugleich auch den Mut, wenn sich Ihnen jemand anvertrauen will, seelsorgerlich, und Sie wissen, ich kann die Klappe nicht halten. Ich kann das nicht in meinem Herzen und vor Gott bewahren. Finden Sie den Mut zu sagen, bitte vertrau dich mir nicht an. Sonst werden Sie schuldig. Auch wenn Sie hinter der Hand sagen, aber nur im Vertrauen sage ich dir das, nämlich im Dritten jetzt. Das ist Taktik des Bösen. Nein, finden Sie dann den Mut zu sagen, ich verkrafte das nicht. Oder holen Sie die Erlaubnis ein, das ist der andere Weg. Dass Sie sagen, mich belastet das so sehr, ich werde allein damit nicht fertig, darf ich mich einem anderen Menschen meines Vertrauens, jetzt kommt schon die Frage, nicht, wenn Sie zusetzen, der verschwiegen ist, ob er wirklich verschwiegen ist, darf ich mich ihm anvertrauen. Da von diesen destruktiven, konkreten Erlebnissen her leiden unsere Kirchen, Gemeinschaften, Gemeinden, weil das die Grundprinzipien werden nicht mehr gelebt. Nicht, wenn etwas von der Kanzel runterkommt oder über Dritte an mich wieder herankommt, das ist doch eine solche Erschütterung meines Vertrauens. Deswegen, es ist etwas Schönes, sich Gott und wo nötig, hilfreich und möglich auch einem Menschen anvertrauen zu können, in dem Wissen, schauen Sie mal, aber jetzt höre ich dann auf, dieser Satz, der so oft zitiert wird, als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, der Satz sagt ja viel, viel mehr. Mir tut das immer weh, wenn der so als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft missbraucht wird. Der Satz steht im Zusammenhang von Beichte und Vergebung. Im Kontext von Beichte, nicht als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft, das kann er auch sein. Aber viel weiter, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen als der Lösende und als der Bindende. Das ist so was Herrliches. Vielen Dank. Wir machen einen Strich.